Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute Morgen aus dem vierten Kapitel des Evangeliums nach Matthäus. Es ist die zweite Predigt über den Bericht, wie Jesus vom Teufel versucht wurde. Und diese Predigten sind wiederum Teil einer umfassenden Serie über die unsichtbare Welt. In der ersten Wortverkündigung zu diesem Abschnitt hatten wir uns unter Matthäus 4, Vers 1 gestellt. Und heute wollen wir auf die Verse 2 bis 4 achten. Aber wir hören den gesamten Abschnitt. Ich beginne bei Matthäus Kapitel 3, Vers 13. Und wir lesen dann bis Kapitel 4, Vers 11. Matthäus Kapitel 3, Vers 13 bis Kapitel 4, Vers 11. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt. Und er stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht doch geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg. Und er zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Also wie gesagt, wir wollen uns heute auf die erste Versuchung, die Verse 2 bis 4, konzentrieren. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn eine neue Regierung gewählt worden ist und sie dann antritt, dann wartet ein jeder gespannt, wie die ersten 100 Tage verlaufen werden. Im Blick auf die ersten Wochen gibt man der Regierung eine gewisse Karenzzeit. Da hat sie eine Chance. Sie möge zeigen, was sie denn so kann. Und jeder gewählte Regierungschef, er weiß das. Ihm ist klar, dass es jetzt auf jeden Tag ankommt. Gerade die ersten Wochen, sie werden entscheidend sein für das Bild, das sich die Öffentlichkeit von dieser Regierung formt. Es geht darum, dass das Volk den Eindruck bekommt von Stärke, Entschlossenheit, Durchsetzungsvermögen. Nun sollen noch endlich einmal die Probleme angepackt werden und gelöst werden. Dem Regierungschef, ihm ist bewusst, das Volk hat nicht lange Geduld. Um den Erwartungen der Menschen zu entsprechen, muss die Regierung zügig in die Gänge kommen. Wenn wir das vergleichen mit dem, was wir hier lesen, dann stellen wir fest, dass es bei Jesus total anders war. Nachdem der Herr von Johannes, dem Täufer im Jordan, getauft worden war, trat er seinen öffentlichen Dienst an. Es war der Dienst, den Gott, der Vater, ihm von Ewigkeiten her übertragen hatte. Es ging darum, durch das Verkündigen des Wortes und durch Wunderwirkungen das Reich Gottes, die in Christus gekommene Herrschaft Gottes, zu proklamieren. Die Zeitspanne, die dem Sohn Gottes dafür zur Verfügung stand, waren nur rund 3,5 Jahre. Wir würden sagen, das ist nicht lange. Und ganz zweifellos hat der Sohn Gottes in dieser kurzen Zeit sehr viel gearbeitet. Schon bald wird er die Bergpredigt halten. Wenn wir so wollen, gab der Herr darin eine Art Regierungserklärung seines Reiches ab. Aber wenn wir uns die ersten Tage und Wochen nach der Taufe Christi anschauen, dann erscheint der Beginn seines Dienstes mehr als nur enttäuschend. Jesus Christus, der gerade beauftragt und durch den auf ihn herabgekommenen Heiligen Geist für seine Aufgabe zugerüstet worden war, er verschwand unmittelbar danach aus der Öffentlichkeit. Warum? Warum? Ich verkündige Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema in das Wartezimmer des Teufels gesandt. Das Thema für heute Morgen lautet in das Wartezimmer des Teufels gesandt. Und wir achten auf 3 Punkte. Erstens, die Last, die Gott seinem Sohn Jesus Christus auferlegte. Zweitens, die List, die Satan gegen Christus gebrauchte. Und drittens, die Lust, die der Sohn Gottes an der ihm übertragenen Aufgabe hat. Die Last, die Gott seinem Sohn auferlegt, die List, die Satan gegen Christus gebrauchte, und die Lust, die der Sohn Gottes an der ihm übertragenen Aufgabe hat. Das Thema in das Wartezimmer des Teufels gesandt. Kommen wir zum ersten Punkt. Die Last, die Gott seinem Sohn Jesus Christus auferlegte. Jesus hatte den kleinen Ort in Galiläa, in dem er aufgewachsen war, verlassen. Er war von Nazareth an den Jordan gekommen und dort wurde er von Johannes getauft. Und dabei war der Geist Gottes in leiblicher Gestalt auf ihn herabgekommen. Gott, der Vater, hatte aus dem Himmel proklamiert: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn wir jetzt nicht wüssten, wie es weitergeht, was würden wir erwarten? Würden wir nicht damit rechnen, dass Jesus nun, nun endlich zu den Menschen geht? Die Zeit seiner Verborgenheit in Nazareth war doch nun endlich vorbei. Müsste man nun nicht davon ausgehen, dass Gott der Vater seinen Sohn geradewegs nach Jerusalem schickt, damit er dort beeindruckende Wunder vollbringt? Schließlich ging es darum, dass er jetzt seinen messianischen Anspruch öffentlich in Jerusalem kundmachen sollte. Und darüber hinaus, es sollten doch viele Menschen in sein Reich kommen. Also bitte, er musste doch alles daran setzen, dass ihm die Herzen der Menschen jetzt zufliegen. Israel, hier ist dein verheißener Messias, der dich rettet. Ein Triumphzug durch die Straßen Jerusalems wäre das Mindeste. Natürlich würde dieser Gang dann beim Tempel enden. Es wäre dann zu erwarten, dass Jesus sich ganz nach oben des Tempels begibt, vielleicht auf die Zinne des Tempels, damit ihn dort jeder möglichst sehen kann. Eventuell würde er dann vor den Ohren der Menschenmassen aus dem Himmel direkt von Gott zu hören bekommen, dass ihm nun alle Reiche der Welt zu Füßen gelegt wären und ihm alles gehört. Ihr Lieben, wäre das nicht ein angemessener Beginn für das Reich Gottes hier auf Erden, das in Christus nun endlich gekommen ist? Wir haben es eben gerade gelesen. Etwas Ähnliches passierte dann durchaus. Wir werden darüber, so Gott will, das nächste Mal hören. Aber es war nicht Gott, der Vater, der seinen Sohn auf die Zinne des Tempels führte. Es war nicht Gott, der seinem Sohn alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit präsentierte, sondern derjenige, der genau dies veranlasste, war der große Widersacher Gottes, es war der Teufel. Gott, der Vater, er tat mit seinem Sohn genau das Entgegengesetzte. Er führte den gerade zum Dienst Berufenen aus der Öffentlichkeit hinweg. Er dirigierte ihn in die Wüste. Und damit verschwand Jesus Christus aus dem Gesichtsfeld der Menschen. Das Interesse verschwand. Und kein Mensch wusste, wie lange er dort sein wird. Warum das? Schließlich war Christus doch gekommen, um Menschen zu erretten. Also um das Heilswerk zu vollbringen, das Gott, der Vater, ihm vor Grundlegung der Welt übertragen hatte. Stört uns das nicht? Ist es nicht sogar ein bisschen ärgerlich? Eine ganz schlechte Performance, würden wir sagen, oder? Ein ganz schlechter Anfang für jemanden, der für die Menschen gekommen ist. Ist durch den Gang in die Einöde nicht von vornherein gewissermaßen der rote Faden gerissen, sodass gleich am Anfang alles wieder in eine Sackgasse gerät? Welchem gerade vereidigten Regierungschef würde es gut bekommen, wenn er sich unmittelbar nach seiner Amtseinsetzung wochenlang an einen unbekannten Ort zurückzieht? Welchem Pastor würde es in den Sinn kommen, nachdem er in der Gemeinde als Hirte eingesetzt worden ist, erst einmal mit unbekannter Bestimmung und auch mit unbekannter Länge sich zu verziehen? Warum geschieht genau das hier? Was ist der Grund? Und bitte überhören wir nicht, es war der Geist Gottes, der Christus in die Wüste schickte. Der Geist Gottes. Wir hatten auf diesen Umstand bereits in der Predigt zu Matthäus 4, Vers 1 unser Augenmerk gelegt. Nein, der Sohn Gottes geriet nicht aus Versehen, sozusagen irrtümlich, in diese menschenleere Wüste. Er wurde vom Geist Gottes dorthin gesandt. Es war auch keineswegs so, dass Gott diesen Gang in die Wüste lediglich zuließ. Vielmehr war es Gott, der Vater selbst, der seinem Sohn durch seinen Geist diesen Weg wies. Im Evangelium nach Markus lesen wir sogar, ich zitiere, Jesus wurde von dem Geist in die Wüste hinausgetrieben. Und wenn man hier im Griechischen nachschaut, steht hier eigentlich, er wurde hinausgeworfen. Markus 1, Vers 12. Also, dass Jesus in die Wüste ging, Das entsprach in höchstem Maß der Absicht und dem Plan Gottes. Offenkundig war genau dieser Weg notwendig. Wenn uns das Ganze jetzt fragwürdig vorkommt, wenn dieser Ablauf uns sogar stört, ihr Lieben, dann wird es Zeit, dass wir auch an diesem Punkt unsere eigenen Ideen im Licht Gottes prüfen und uns auch von seinem Wort korrigieren lassen. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geschickt. Warum? Nun, die Antwort lesen wir. Sie steht in Vers 1. Er wurde dorthin geschickt, um versucht zu werden. Der Sohn Gottes, er sollte auf die Probe gestellt werden. Jahrhunderte zuvor ging jemand anders in die Wüste. Eigentlich ging er nicht, sondern er rannte, er lief. Ich meine den Propheten Elia. Er kam vom Berg Karmel. Dieser Berg, er liegt ganz im Norden von Israel. Und dort hatte Elia einen gewaltigen Sieg gegenüber den Baalspriestern errungen. So dachte er jedenfalls für einen kurzen Augenblick. Vermutlich hatte er damit gerechnet, dass nachdem Gott das Feuer vom Himmel auf die Tieropfer herabgesandt hatte, nun das Volk endlich von seinem Götzendienst umkehren wird. Endlich. Aber dann musste er zur Kenntnis nehmen, dass sich der Unglaube sehr, sehr tief in die Herzen der Menschen eingefressen hatte. Und als die Königin Elisabeth ihn bedrohte und ihm erklärte, sie werde ihm nachstellen, sie werde ihn vernichten, da machte sich Elia in tiefster Verzweiflung auf und rannte los. Einfach nur weg von ihr. Er rannte durch das ganze Land, noch weiter als den Süden bis in die Wüste Sinai und ließ sich dort entkräftet unter einem Ginsterstrauch nieder. Und ein einziger Wunsch bestimmte ihn: Herr, es ist genug. Ich will sterben. Nimm meine Seele von mir. Auf diese Weise entfloh Elia auch seinem Auftrag, Prophet vor Gott zu sein. Aber dort in der Wüste, dort unter diesem Strauch, der äußerlich nur wenig Schatten bot, dort mitten auch in seiner inneren Leere und auch Todessehnsucht, da trat ein Engel Gottes zu ihm. Und dieser Engel, er beschied ihn zum Berg Sinai. Und dort zeigte Gott seinem Propheten seine Herrlichkeit. Und auf diese Weise erweckte er den Angefochtenen zu neuem Leben. Er vergewisserte den Erschöpften seines prophetischen Auftrags. Und so wurde für Elia die Wüste zu einem trostreichen Ort, zu einem Ort, der ihm Wegweisung gab für sein weiteres Leben. Ganz anders bei Jesus. Als Jesus in die Wüste ging, da kam ihm zunächst kein Engel entgegen. Und schon gar nicht erfuhr er von seinem himmlischen Vater Trost. Das Gegenteil schien der Fall zu sein. Es hat den Anschein, als würde sich Gott dort in der Einöde nicht weiter um seinen Sohn kümmern. Gott hatte ihn in diese unwegsame Einsamkeit geschickt. Und dann, so erweckt es den Eindruck, ließ Gott, der Vater, seinen Sohn allein inmitten dieser sengenden Gluthitze, in der außer Dornen, Kakteen und Disteln nichts weiter wuchs. Der Evangelist Markus berichtet, dass Jesus unter den wilden Tieren war. Markus 1, Vers 13. Also auch gefährliche, giftige Tiere streiften dort umher. Ach ja, und dann war da noch jemand. Dieser jemand erwartete Jesus bereits. Es war der Teufel. Er wird hier in Vers 3 der Versucher genannt. Ihr Lieben, um zu verstehen, um zu erfassen, was sich hier in Wahrheit ereignete, dürfen wir nicht zurückgehen zu Geschehnissen wie etwa dem ermatteten Propheten Elia. Der Gang unseres Herrn und Heilandes in die Wüste erknüpft an ein völlig anderes Ereignis an. Und dieses Ereignis, es liegt zeitlich viel, viel weiter zurück. Wenn wir verstehen wollen, worum es bei dem Aufenthalt unseres Herrn in der Wüste ging und dann bei dem Vorschlag des Teufels, Jesus möge doch seinen Hunger stillen, indem er Steine in Brot verwandeln solle, da haben wir zurückzugehen bis zu Adam und Eva. Damals im Garten Eden ging es ebenfalls ums Essen. Das erste Menschenpaar nahm auf Vorschlag der teuflischen Schlange eine Frucht von dem verbotenen Baum, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und seit diesem Tag des Ungehorsams wurde Satan zum Gott dieser Welt. Und seither hat er diese Menschheit im Griff. Es gibt keinen einzigen Menschen mehr, der nicht auf die Stimme des Bösen gehört hat und auf ihn hört. Das, ihr Lieben, ist der Grund, warum Christus, warum der letzte Adam in diese dunkle Welt hinabsteigen musste und warum er seinen messianischen Dienst so tief, ganz tief unten beginnen musste. Er musste dort anknüpfen, wo das erste Menschenpaar versagt hatte. Bei Christi Gang in die Wüste und bei allem, was sich in dieser Einöde passierte, ging es im Kern um die eine Frage: Gibt es jemanden, der Gott, dem Vater, treu bleibt? Wird Christus in einer Welt, in der alle Menschen voller Untreue sind und sich gegenüber den Einflüsterungen des Teufels öffnen, Gott gehorsam bleiben? Liebt Gott, liebt Christus in einem Umfeld, in dem überall sonst nur Ungehorsam und Verachtung gegenüber Gott anzutreffen ist, liebt er Gott über alle Dinge? Wird der letzte Adam den Versuchungen des Teufels standhalten? Es geht hier bei den Versuchungen in der Wüste also um nicht weniger als um die Frage: Wird Christus der Mittler sein können? Wird er der sein können, der berechtigt ist, die in der Rebellion gegen Gott lebende Menschheit zu Gott zurückzubringen? Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, war es notwendig, dass der Sohn Gottes nicht strauchelte, sondern dass er zu 100% Gott und seinem Wort treu bleibt. Kurzum, der Grund, warum der Weg unseres Heilandes von diesem messianischen Auftrag, den er am Jordan erhalten hatte, unverzüglich in die Wüste führte, war, dass Christus dort anzuknüpfen hatte, wo Adam und Eva versagt hatten. Jesus Christus, er ging in die menschenleere Einsamkeit der Wüste nicht deswegen, weil Gott ihn vergessen hatte. Vielmehr schlug der Sohn Gottes diesen Weg ein, weil Gott, der Vater, an uns dachte, weil er uns retten und uns mit sich versöhnen wollte. Es ist unsere Last, ihr Lieben, die Gott auf Jesus legte. Es ist unsere Schuld, dass der Beginn von Christi Auftrag, Menschen zu Gott, dem Vater, heimzubringen, nicht mit einem spektakulären öffentlichen Paukenschlag begann. Jesus Christus wurde aus der Gemeinschaft der Menschen herausgeführt, gerade um all der Männer, um all der Frauen, um all der Kinder willen, die in Jerusalem, in Gießen, in Frankfurt oder wo sonst auch immer sie leben, in die Gemeinschaft mit Gott zurückzuführen. Der Gang Jesu in die Wüste, er ist uns vorzuwerfen. Dieser Weg in die Wüste, er war gewissermaßen der erste Schritt, um Menschen zu Gott zurückzubringen. Menschen, die den Einflüsterungen des Teufels Gehör geschenkt hatten. Die zweite Person der Dreieinigkeit, die in der Gestalt Gottes war, nahm deswegen menschliche Natur an, weil nur auf diesem Erniedrigungsweg der Sohn Gottes an unsere Stelle treten konnte. Und nachdem Christus dann 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, da quälte ihn der Hunger. Wohlgemerkt, es steht hier nicht, dass Jesus mal wieder Appetit hatte auf etwas Essbares. Nicht wahr? Das kennen wir alle. Aber Jesus litt Hunger. Das kennen wir hier in unseren Breiten im Augenblick nicht. Wirklicher Hunger, er tut weh. Er bringt einen Menschen an den Rand des Zusammenbruchs. Man kann an nichts anderes mehr denken als an Essen. Schließlich ist man auch nicht mehr in der Lage, auf den eigenen Beinen zu stehen. Man wankt oder kriecht sogar nur noch dahin. Man erfährt hautnah, wie nichtig man ist. Ein hungerndes, ein schmachtendes Etwas. Jede Energie ist dahin. Man erfährt, ja, das bin ich. Ein Bild des Elends, der Erbärmlichkeit. Ohne Würde. Als der Schmerz des Hungers durch Jesus Christus hindurchfuhr, erfüllte der Sohn Gottes messerscharf die Last seines Menschseins. So fühlt es sich also an, Mensch zu sein. Jesus Christus, in dem die gesamte Fülle Gottes wohnt, er wankte dort durch die Einöde. Er schien abhängig von einem Bissen Brot zu sein und dieser Bissen, er musste jetzt schnell kommen. So begann der Auftrag Christi, das Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Dabei ging es um dieselbe Frage, um die es einst im Garten Eden ging. Gibt es jemand, der Gott treu ist? Ist Jesus Gott dem Vater gehorsam? Vertraut er Gott ganz? Und es ist deutlich, ihr Lieben. Gott, der Vater, legte seinem Sohn eine unvergleichlich schwerere Last auf, als es einst bei Adam und Eva der Fall war. Die Umstände, unter denen Jesus versucht wurden, waren im Vergleich zum Beginn der Menschheitsgeschichte wesentlich schwieriger. Bei Adam und Eva fand die Versuchung in einem wunderschönen Garten statt. Bei Jesus war es ein denkbar ödes und dürres Umfeld zwischen kargen Felsen und schier unendlichen Sandhügeln. Während bei dem ersten Menschenpaar harmlose Tiere friedlich umherstreiften, war Jesus von wilden Bestien und gefährlich giftigen Schlangen oder Skorpionen umgeben. Während Adam und Eva nie das Gefühl von Hunger zu haben brauchten, sie durften ja von sämtlichen Fruchtbäumen des Gartens essen, außer von dem einzigen Baum, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, war Jesus nach 40 Tagen und 40 Nächten vom Hunger ausgemergelt. Das, ihr Lieben, war die Last, die Gott, der Vater, seinem Sohn hier auferlegte. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die List, die Satan gegen Christus gebrauchte. Die Versuchung des Teufels, sie begann nicht erst am Ende der 40 Tage. Vielleicht hatten wir das beim Lesen gedacht, dass Jesus in den ersten sozusagen 39 Tagen nicht versucht wurde. Und dann kam dann der Teufel und dann begann die Versuchung. Hier in dem vorhin gelesenen Abschnitt heißt es, dass Jesus in die Wüste geführt wurde, um versucht zu werden. Und könnte man diese Aussage so verstehen, als sei es zwar von Anfang an darum gegangen, dass der Sohn Gottes auf die Probe gestellt werden sollte, aber die Versuchung selbst habe dann erst am 40. Tag eingesetzt. Aber wenn wir die Parallelstellen im Markus-Evangelium sowie im Lukas-Evangelium anschauen, wird deutlich, dass Jesus 40 Tage hindurch in der Wüste versucht wurde. Die Versuchung, sie begann unverzüglich, nachdem Jesus in die Wüste gekommen war. Und zwar obwohl der Versucher dann erst am 40. Tag auf Jesus zukam. Zunächst bestand die Versuchung Jesu darin, dass der Teufel den Sohn Gottes warten ließ. Wir können auch sagen, er ließ ihn auflaufen. Satan spielte gewissermaßen wochenlang Versteck mit Jesus. Und erst nach 40 Tagen kam der Versucher aus der Deckung. Und bis dahin beobachtete er Christus. Und dann trabte der Teufel an, recht artig. Er machte einen Vorschlag. Jesus, du hast Hunger. Oh, ich bedauere das sehr, kann ja nichts dafür. Aber da liegen doch genug Steine rum. Mach doch aus diesen Steinen Brot. Klingt diese Anregung nicht geradezu fürsorglich? Mitunter verbirgt sich gerade hinter allzu überschwänglicher Besorgtheit teuflische List. In Wahrheit verfolgte der Teufel von Beginn an die Absicht, Jesus in seiner Treue zum Vater zu erschüttern und wankend zu machen. Das war der Grund, warum er sich während der ersten Wochen zurückhielt und Jesus lediglich aus der Distanz heraus belauerte. Schließlich aber schien der Zeitpunkt gekommen zu sein, um dann loszuschlagen. Die Qual eines leeren Magens drückte schwer auf Jesus. Vielleicht vermochte unser Heiland gar nicht mehr erhobenen Hauptes dem Satan entgegenzutreten. Und dann kam der Teufel mit dem Vorschlag: Das sind doch genug Steine, mach doch daraus Brot. Und bitte, was war an dieser Idee eigentlich so verwerflich? Der Ratschlag des Teufels muss doch eigentlich jedem vernünftig denkenden Menschen einleuchten. Es sprach doch einiges dafür. Der Sohn Gottes, er konnte doch Brot machen, das wissen wir. Jesus hat später mehr als 5000 Menschen gespeist. Und außerdem, es war doch nirgends verboten, Brot zu machen. Ist doch keine Sünde. Gott selbst hatte doch einmal Vergleichbares getan, als er während der Wüstenwanderung dem Volk Israel das Manna vom Himmel sandte. Wo also ist bitteschön das Problem? Was ist daran falsch, sich selbst etwas Essbares zu bereiten, wenn man dazu doch in der Lage ist? Und das war Jesus. Achten wir bitte einmal genau darauf, wie der Versucher hier an Jesus herantritt. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Das heißt, der Teufel beginnt seine Redeführung hier, indem er eine Voraussetzung in den Raum stellt. Ich las in einem Kommentar, dass der Teufel mit diesem Wenn-Satz Zweifel an der Gottessohnschaft Christi sehen wollte. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Bei wem wollte der Teufel auch Zweifel an der Gottessohnschaft erzeugen? Jesus wusste, wer er war. Und Gott, der Vater, hatte es kurz zuvor am Jordan ausdrücklich proklamiert. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Nein, mit diesem Wenn-Satz stellte der Teufel nicht die Gottessohnschaft von Jesus Christus in Frage. Eher ist das Gegenteil der Fall. Der Teufel zeigte sich gewissermaßen bereit, sich auf den geistigen Boden der Idee der Gottessohnschaft einzulassen. Und von diesem Boden dann aus baut er seine Argumentation auf. Die Art und Weise, wie der Teufel hier argumentiert, ich würde es einmal folgendermaßen umschreiben. Okay, du bist Gottes Sohn. Warum aber enthält Gott, der Vater, dir bereits wochenlang dann Nahrung vor? Da stimmt doch etwas nicht. Da ist doch etwas unlogisch. Wie du von Gott behandelt wirst, das ist doch deiner nicht wert. Gottes Sohn. Ob Gott, der Vater, es wirklich gut mit dir meint? Genau so sucht der Teufel Zweifel zu säen. Und mal ehrlich, hatte das Ganze nicht eine gewisse Schlüssigkeit? Der Teufel ersetzte in seiner Argumentation das voraus, was Gott selbst am Jordan gesagt hatte: Dieser ist mein geliebter Sohn. Also bitte, setzen wir das einmal voraus, dass du Gottes Sohn bist. Aber dann passt es doch, gerade dann passt es nicht, dass du hier so elend herumkauerst und herumwankst. Das entbehrt jeder Logik. Aber Gott, der Herr, er will nicht unsere Logik. Er will nicht unsere logischen Schlussfolgerungen. Im Gegenteil, das wäre ein gefährlicher Pfad. Er will unseren Glaubensgehorsam. Kennen wir nicht auch solche Überlegungen? Gott ist ein Gott des Lichts, also muss ich als Christ immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Gott ist allwissend. Warum soll ich dann auch meine Knie vor ihm beugen und zu ihm beten? Er weiß ja sowieso schon alles. Alles so logisch, oder? Wenn der Teufel zu uns kommt, ihr Lieben, dann sind es meiner Beobachtung nach sehr selten theologisch spekulative Fragen, mit denen er uns versucht. In der Regel geht es bei Anfechtungen und Versuchungen nahezu nie um Themen, die irgendwie in theologischen Oberseminaren oder so von Bedeutung sind. Es geht kaum um angebliche Ungereimtheiten, wie zum Beispiel, dass Gott drei ist und einer oder wie ist das, oder wahrer Gott und wahrer Mensch. Oder die Allmacht Gottes und unsere Verantwortlichkeit. Nein, Anfechtungen und Versuchungen, die uns wirklich treffen, die zielen stets auf unser reales Leben. Und sehr häufig geht es dabei um körperlich-leibliche Bedürfnisse, die wir haben. Und genau auf diesem Gebiet wurde Jesus hier versucht. Es ging um die Bedürfnisse seines Leibes. Auch bei uns geht häufig eine gewaltige Versuchungskraft von dem physisch-biologischen Bereich unserer Existenz aus. Also wenn uns etwas leiblich zu schaffen macht, belastet, quält, nicht, was tut ein hungriger Mensch nicht alles, um seinen Magen zu füllen? Aber vielleicht sagen wir jetzt, ach, das mit dem Essen und Nicht-Essen, da habe ich eigentlich keine Probleme mit. Aber da gibt es etwas anderes im leiblichen Bereich, das mir mehr zu schaffen macht. Möglicherweise ist uns sogar schon die Frage gekommen, warum fehlt eigentlich bei den Versuchungen Jesu die sexuelle Verführung? Wenn die Versuchungen, die Jesus zu ertragen hatte, für mich ein Trost sein sollen und auch ein Halt in meinem eigenen Streit, wäre es da nicht gerade eine extra Ermutigung, wenn unser Heiland auch auf diesem Gebiet, das für uns so heikel ist, der Sexualität, den Teufel geschlagen hätte? Nun, ich bin davon überzeugt, dass Jesus während seines irdischen Lebens auch in diesem Punkt versucht wurde und dass er überwand. Aber ich will darauf jetzt nicht eingehen. Ich möchte auf etwas anderes aufmerksam machen, und zwar auf den Heidelberger Katechismus. In Sonntag 45 in der Frage 118 heißt es in der Auslegung zum Unser Vater, dass wir um alles beten sollen, und jetzt zitiere ich, was wir für unser geistliches und leibliches Leben benötigen. Bei der Auslegung zu der Bitte, gib uns unser tägliches Brot heute, werden wir belehrt. Damit beten wir, versorge uns mit allem, was wir für Leib und Leben benötigen. Lehre uns auch erkennen dadurch, dass du allein der Ursprung alles Guten bist. Martin Luther erzählt in seinem kleinen Katechismus einiges auf, was zu diesem alles Guten dazugehört. Er stellt dann die Frage zu der Bitte aus dem Vater Unser, unser tägliches Brot, gib uns heute, was ist das? Und dann antwortet er, Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte allen bösen Menschen. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse und wir mit Danksagung empfangen unser tägliches Brot. Und dann weiter. Was heißt denn alles tägliches Brot? Antwort: Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gutes Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde und getreue Nachbarn und dergleichen. Haben wir Acht gegeben? Ja, die Bitte um das tägliche Brot, sie betrifft Essen und Trinken. Aber sie betrifft auch unser Haus. Dass wir heute Abend ein Dach über dem Kopf haben. Es geht auch um unseren Arbeitsplatz, Acker, Vieh. Es betrifft auch unsere Ehe, Frieden in unserem Land, Gesundheit und nicht zuletzt gute Freunde. Nicht vielleicht gibt es hier junge Leute, die noch nicht von Gesundheitsproblemen gequält werden. Aber vielleicht verhält es sich so, dass du den Eindruck hast, keiner mag dich in deiner Klasse, in deinem Kollegium. Auch das gehört zu den leiblichen Bedürfnissen, um die wir Gott bitten, wenn wir um das tägliche Brot beten. Wenn wir also hier lesen, dass Jesus Hunger bekam und seine Versuchung darin bestand, diesen Hunger durch Ratschläge des Teufels zu stillen, dann dürfen sich unter uns auch diejenigen angesprochen wissen, die sozial im Abseits stehen oder es scheinen zu stehen, die nicht richtig mitzuzählen scheinen, die etwas schwächlicher sind oder die vor einem Examen stehen. Bei allen Bedürfnissen des Leibes, wie es der Heidelberger Katechismus andeutet, so wie auch Luthers kleiner Katechismus durch Beispiele veranschaulicht, vertraue ich da auf Gott? Glaube ich, dass das, was mich am Abend keinen Schlaf finden lässt, was mich möglicherweise bis hinein ins Physische quält, mit Gott und mit seiner Fürsorge kompatibel ist? Jesus Christus glaubte genau das. Und so überwand er die List des Teufels, die der Teufel gegen ihn gebrauchte. Damit sind wir beim dritten Punkt. Die Lust, die der Sohn Gottes an der ihm übertragenen Aufgabe hat. Jesus durchschaute die Ränke, die Listen des Teufels. Er durchschaute, was der Teufel im Schilde führte. Er durchschaute die verführerischen Rechenexempel aus der vorausgesetzten Gottessohnschaft folgt, Punkt, Punkt, Punkt. Aber Christus sieht auch, dass der Teufel mit seiner Logik blendet. Dabei war es keineswegs so, dass sämtliche Voraussetzungen der teuflischen Gedankenführung falsch waren. Im Gegenteil, die Gottessohnschaft war richtig. Christus hatte auch die Fähigkeit, Steine in Brot zu verwandeln. Aber dem Sohn Gottes war eben auch klar, hier probiert der Teufel, dass ich aus Gott ein Mittel für mein Leben mache. Dass ich aus Gott einen Zweck mache. Aber der allmächtige Gott, er ist kein Mittel für unsere Zwecke. Vielmehr soll Gott, der Vater, den Vorrang vor allem haben. Es geht darum, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Wir sind berufen, um für ihn da zu sein. Das ist unsere Berufung. Und das ist der Grund, warum unser Heiland sich dafür entschied, lieber zu darben und dafür bei Gott zu bleiben, als einen vollen Magen zu haben, jedoch dafür zu einem Lemming des Teufels zu werden. Von dieser Glaubenshaltung widerspricht der Sohn Gottes dem Teufel und er tritt ihm mit dem Wort Gottes entgegen. Ihr Lieben, die ersten drei Worte, die uns der Heilige Geist im Matthäus-Evangelium von Jesus überliefert, nachdem er am Jordan seinen messianischen Auftrag erhalten hatte, sie lauten bezeichnenderweise: Es steht geschrieben. Es geht nicht darum, wer am spitzfindigsten zu diskutieren vermag oder wer am schlagkräftigsten zu argumentieren versteht. Es geht um Glaubensgehorsam gegenüber dem, was geschrieben steht. Und der Herr zitiert hier aus 5. Mose 8. Es steht geschrieben, so sagt der Herr, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Mit diesem Wort weist Jesus nicht das Essen zurück. Als Israel durch die Wüste zog, gab Gott der Herr das Manna. Und genau das lesen wir auch in diesem Kapitel. Aber das 8. Kapitel des 5. Buches Mose, es legt seinen Finger darauf, dass es beim Manna um mehr ging als um Nahrungszufuhr. Gott speiste dich mit dem Manna, um dir kundzutun. Was denn kundzutun? Dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Durch das Manna, das Gott seinem Volk gab, sollte das Volk Gottes etwas lernen. Nämlich, dass der Mensch von einem jeden Wort lebt, das aus dem Mund Gottes kommt. Hast du so schon einmal über das Manna nachgedacht? Oder über dein tägliches Brot, wenn du es isst? Es ist Gott, der dich versorgt. Es geht darum, dass wir aus den Verheißungen Gottes leben. Mit anderen Worten, dass der Mensch im Glauben, im Vertrauen auf Gott und sein Wort sein Leben führt. Wir wissen es alle, aber wir vergessen es so gerne. Nicht wahr? Nahrung, Brot lassen allein einen Menschen nicht leben, es sei denn, dass Gottes will. Du kannst essen, was du willst. Wenn Gott sagt, du sollst sterben, dann stirbst du, mit oder ohne Nahrungszufuhr. Es ist Gott, der bestimmt, ob du lebst oder ob du stirbst. Und genau das sagt Jesus hier. Wenn Gott mich in diese Situation geführt hat und er will, dass ich lebe, dort in der Wüste, dann lebe ich ohne Brot, doch mit Brot. Es hängt alles von Gott ab. Und das ist der Grund, warum Jesus sich hier weigerte, für sich selbst ein Wunder zu tun. Er wollte nicht dem Willen seines Vaters nachhelfen. Der Sohn Gottes wollte sein Leben auf keinen Fall der Kontrolle und der Fürsorge seines himmlischen Vaters entziehen. Jesus sagte: Meine physischen, meine leiblichen Umstände, sie können schrecklich sein. Mein Leben kann scheinbar total an die Wand gefahren sein. Und Satan mag dir dazu eine schnelle Lösung anbieten, im Sinn von, naja, so ein bisschen Wohlbefinden braucht doch jeder, also bitte. Der Sohn Gottes durchschaute dies als Misstrauen, als eine Versuchung, in der man der Lust des Fleisches nachgegeben hätte. Und wenn dir heute deine Lebensumstände trostlos vorkommen, vielleicht so sinnlos wie das Herumirren dort in der Wüste, Gott, der Herr, schenkt dir dennoch durch sein Wort Verheißungen. Und aus diesen Verheißungen darfst du im Vertrauen auf ihn leben. Halte dich im Glauben an ihn. Christus, er überwand die Versuchung des Teufels. Er hielt Stand. Er blieb im Vertrauen auf Gott gehorsam, weil er Lust an seinem Wort hatte. Ja, es kann sein, dass der Hunger in dir schreit. Und das Wort Hunger kannst du hier übersetzen mit Unvermögen, mit charakterlicher oder physischer Schwäche, Krankheit, Not, Sehnsucht, Verzweiflung angesichts deiner äußeren Umstände. Aber dann sag trotzdem zu Gott: Ich will bei dem einen bleiben, dir, o Gott, ganz zu vertrauen und zu glauben, dass du es mit mir gut meinst. Jesus wies hier nicht das Brot zurück. Jesus Christus verachtete überhaupt niemals das Irdische. Er weiß, dass jeder, der eine menschliche Natur hat, sich ernähren muss. Aber er hält an dem einen unbeirrt fest: Ich will alles von meinem Vater im Himmel erwarten. Und so wich Christus nicht einen einzigen Millimeter von dem Weg des Gehorsams und des Vertrauens ab. Vielmehr harrte er aus. Und zwar so lange, wie sein himmlischer Vater es wollte. So lange blieb er in der Wüste, im Wartezimmer des Teufels. Amen.